muss mich immer erst mal ein bisschen einrichten hier. Ah, was man alles so braucht. So, heute ist der zweite Fastensonntag. Das ist schön, weil heute ist nicht Gaudete und es ist auch nicht Letare, weil die letzten drei Male habe ich immer entweder Letare oder Gaudete gepredigt. Heute ist mal ein anderer Fastensonntag, ein anderer Sonntag in der Passionszeit. Und es geht nicht um Fröhlichsein und um Freude. Und ich hoffe trotzdem, dass ich eine frohe Botschaft habe für euch. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Bevor meine Familie und ich nach Hofgeismar gezogen sind, haben wir 6,5 Jahre in Hannover gewohnt. Wir haben dort die ersten Schritte, Carina und ich, die ersten Schritte in unseren erlernten Handwerksberufen gemacht. Wir haben geheiratet, unsere beiden Jungs sind dort geboren. Und wenn man als junge Familie so in einer Großstadt lebt, und Hannover kann man ja so als Großstadt schon bezeichnen, dann gibt es einen ganz wichtigen Ort für alle Familienmitglieder, nämlich den Spielplatz. Wir hatten Glück, weil wir wohnten in der Südstadt von Hannover und dort gab es keine 50 Meter von unserem Haus, von unserer Wohnung entfernt, gleich mehrere Spielplätze. Hier hat Carina mit den Kindern viel Zeit verbracht, soziale Kontakte geknüpft und durchgeatmet, wenn die Kinder sich friedlich im Getümmel mit den anderen beschäftigten und mal nichts von ihr wollten. Wie das eben so ist auf einem Spielplatz. Am Wochenende haben wir uns dann aufgemacht und haben andere Plätze besucht, die etwas weiter weg waren. Einmal haben wir einen Spielplatz entdeckt, der ganz anders war und auf dem richtig was los gewesen ist. Da hat mal jemand eine richtig tolle Idee für einen Spielplatz gehabt. Vielleicht hat man sich gesagt, es gibt so viele Spielplätze, zu denen die Menschen in ihrem Alltag gehen und ihr bisschen freie Zeit mit den Kindern verbringen. Aber so ein Spielplatz, der kann doch auch noch mehr sein. Das Leben ist ja auch mehr als nur der Alltag. Vielleicht hat dann jemand Mitstreiter gefunden, man hat eine Initiative gegründet, einen richtigen Platz gefunden für die Umsetzung der Idee und dann hat man ihn gefunden, nämlich genau dort, wo wir ihn entdeckt haben, nahe an einem Wohngebiet und doch am Waldrand und mit großen Wiesenflächen ringsherum, weit weg vom Verkehr der Stadt. Es wurde ein Sandplatz angelegt und Spielgeräte für jüngere Kinder aufgestellt, natürlich mit schattigen Sitzplätzen für die Eltern und für die Besucher. Daneben gab es viel Platz mit Bauholz und mit Bauwagen, in dem Werkzeuge gelagert wurden. Die älteren Kinder konnten kreativ werden und verschiedenste Hütten und Bauwerke waren zu bewundern und konnten bespielt werden. Es gab ein Schachbrett mit Figuren und dort haben sich dann eher die Jugendlichen und die Älteren aufgehalten. Auch wirklich ältere, alte Menschen waren dort. Klar, waren auf der Wiese Fußballtore und der Wald und die Wiese luden zum Toben und zu Abenteuerspielen ein. Richtig paradiesisch, dieser Platz. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Der Platz war bekannt und viele machten sich auf den Weg dorthin. Und viele engagierten sich dort. Für uns war er leider etwas weit weg, darum waren wir nicht oft da. Und dann auch wirklich ganz lange Zeit nicht mehr. Kurz bevor wir Hannover verlassen haben, sind wir dann doch noch mal da gewesen und waren total enttäuscht über den Zustand des Geländes und des Platzes. Der war ganz verwaist, Müll lag herum, die Tore waren kaputt. Und von den Holzbauten waren nur noch Gerippe übrig und einzelne Bretter lagen rum. An den überquellenden Mülleimern und den vielen Flaschen, die da so rumlagen, ja, man konnte ahnen, wer jetzt diesen Platz in Besitz genommen hatte. Was war geschehen? Wie es wohl oft in der Fall ist, haben die Mitglieder der gegründeten Initiative den Spielplatz so lange gehegt und gepflegt, wie es für sie gut war und für ihre Familien. Dann sind die Kinder rausgewachsen, die Arbeitsstelle hat sich verändert, die ein oder andere Familie hat den Ort verlassen, sind aus der Stadt weggezogen. Also wurde der Spielplatz einer Organisation übergeben und die hatte bald keine Kapazitäten mehr, sich richtig darum zu kümmern. Es wurden noch ein paar Fotos gemacht für die Presse und werbewirksam für die Organisation platziert. Und dann wurde das Geld knapp. Die Mitarbeiter waren zu teuer und das Gelände wurde sich selbst überlassen. Bald hat sich eine Gruppe von Kindern des Platzes bemächtigt, hat zuerst noch mit dem vorhandenen Material gespielt und dann hat sie den Platz gegen andere Kinder, die auch dort spielen wollten, verteidigt. Und es kam zu richtigen Bandenstrukturen und schließlich kamen keine Familien mehr. Jugendliche vereinnahmten den Platz. Wir haben Hannover verlassen und jetzt wissen wir nicht mehr, wie der Platz heute aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass manche von euch so ähnliche Bilder schon mal erlebt haben oder ähnliche Geschichten erzählen könnten. Mir ist diese wieder eingefallen, als ich ein Gleichnis las, das Jesus erzählt hat. Ein wirklich bekanntes und ganz bestimmt auch wichtiges Gleichnis, denn es steht in allen drei Evangelien, in den synoptischen Evangelien, fast wortgleich bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas. Es ist der Predigtext von heute und wir hören ihn jetzt aus der Elberfelder Übersetzung. So. Und Lori kann den mal anstrahlen, dann könnt ihr mitlesen. Genau. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum und grub einen Keltertrog und baute einen Turm. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern von den Früchten des Weinbergs zu empfangen. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen und den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen, indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist er dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hin gesprochen hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Soweit der Bibeltext für heute. Und es ist nicht einfach, über einen Text zu predigen, den wir alle schon so oft gehört haben und der anscheinend in sich selbst bereits alle möglichen Auslegungen enthält. Was soll ich dem heute noch hinzufügen? Was kann für uns heute die gute Nachricht sein an diesem Text? 3 Wochen lang habe ich mit diesem Text meine morgendliche Gebetszeit verbracht und Gott hat mich immer wieder auf neue und andere Gedanken gebracht. Ich bin total dankbar dafür. An einem Tag erinnerte mich an den Spielplatz, von dem ich vorhin erzählt habe. Und da bekam ich den Impuls, jetzt beginnt man mit dem Aufschreiben. Da also sollte die Reise hingehen. Wenn Jesus mit Hilfe einer Geschichte etwas sagen will, dann können wir davon ausgehen, dass er sich diese Geschichte vorher richtig gut überlegt hat. Denn schließlich muss die Geschichte ja genau passen zu dem, was er wirklich sagen möchte. Wir machen das ja auch gern. Wenn wir zum Beispiel einem Kind etwas erklären, dann benutzen wir ein Bild, eine Geschichte. Ein Junge kommt zu Papa, sagt, Papa, warum kann ich eigentlich nicht mit einer Rakete zur Sonne fliegen? Und dann sagen wir, schau mal Kind, die Sonne, die ist doch Feuer. Guck mal, hier ist eine Kerze und jetzt geh mal mit deiner Hand an die Kerze ran und dann wirst du merken, es wird immer wärmer und irgendwann wird es zu heiß und dann musst du weg. Du wirst dich verbrennen. Und genau so ist das mit der Sonne. Man benutzt also Bilder, um etwas deutlich zu machen. Und so nutzen wir Geschichten als pädagogisches Mittel, um etwas begreifbar, erfahrbar zu machen. Oder aber wir setzen Geschichten als seelsorgerliches Instrument ein, um aus einem Menschen eine Antwort hervorzulocken, die sich bereits in ihm selbst entwickelt hat. Jesus macht das auch so. Und wir kennen andere Geschichten in der Bibel, die auch so funktionieren. Also eine Geschichte, die mir sehr gefällt, das ist im 2. Samuel. Die habt ihr bestimmt auch schon gehört, im 2. Samuel, 12. Kapitel. David hat Bathseba verführt, hat ihren Mann dann in den Tod geschickt. Und dann kommt der Prophet Nathan zu David und erzählt ihm eine Geschichte. Und David hört diese Geschichte und am Ende der Geschichte sagt er, das ist verkehrt, was ich getan habe und formuliert im Grunde die Strafe, die er nachher selber empfängt. Wir müssen also erst einmal genau hinschauen, wem erzählt Jesus diese Geschichte. Und in Matthäus und Markus sind es ganz eindeutig die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten der Gemeinde. Das Lukas-Evangelium ist da nicht so eindeutig. Bei ihm steht, dass er es der Volksmenge erzählt. Allerdings fühlt sich am Ende der Geschichte dann auch nur die Zielgruppe wirklich angesprochen. Es geht also um ein Thema, das sich um die jüdische Gemeinde, um das Judentum und um Religionsausübung dreht. Es geht nicht um alltägliche Dinge, nicht um Politik und auch nicht um religiöse Parteien und so weiter, denn es sind keine Sadduzäer da, keine Pharisäer, auch Herodianer werden nicht angesprochen. Um diese Dinge geht es an anderen Stellen. Schön ist, dass der Originaltext von einem Menschen spricht, der einen Weinberg anbaut. Das kann also sowohl ein Mann sein, als auch eine Frau, ein junger Mensch, ein Alter, ein Reicher, ein Armer. Kein Problem, jeder Mensch scheint das zu können. Und dieser Mensch legt einen Weinberg an, nicht etwa einen Obstgarten oder er legt ein Getreidefeld an. Er baut auch kein Haus, keine Fabrik. Ich bin mir sicher, dass der Mensch ganz bewusst etwas angefangen hat, was auf seine Weise das Leben bereichern soll, schöner machen soll, einen Mehrwert schaffen soll für ihn und andere. Eben ein Weinberg mit seinen Früchten. Wenn wir hier mal Gott einsetzen, dann könnte ich auch sagen, Gott hat in den Kontext seiner lebensnotwendigen Schöpfung einen Weinberg angelegt, einen ausgewählten Ort für ein auserwähltes Volk. Dort bietet er den Menschen mehr an Lebensqualität, an Freude und Lebensfreude durch seine Beziehungen zu den Menschen und durch die Beziehungen der Menschen untereinander. Gott selbst möchte diese Beziehung. Er selbst begehrt diese Beziehung zu den Menschen als Frucht der Liebe und der Freude. Er macht alles, stellt alles zur Verfügung und opfert zuletzt sogar seinen Sohn, um endlich diese Früchte seiner Schöpfung nicht verkommen zu lassen, sondern genießen zu können. Ich glaube, dass Gott sich Liebe, Freude und Unbeschwertheit und besonders Beziehungen wünscht und dass Jesus darum den Weinberg als Beispiel für seine Geschichte gewählt hat. Der Mensch im Gleichnis gibt, nachdem er alles gut vorbereitet hat, gibt die Verantwortung ab und legt sie in die Hände von anderen Menschen. Er verpachtet den Weinberg, heißt es. Er ging also einen Vertrag mit den Bauern ein. Ein anderes Wort für Vertrag könnte man auch sagen, er ging einen Bund ein mit den Bauern. Aber die Bauern hatten wenig Interesse an den Früchten des Weinbergs. Ihnen geht es mehr um Macht und Anerkennung, um Reichtum, um Besitz. Sie haben sich ganz den weltlichen Dingen angeglichen und können die Botschaft der Knechte des Herrn nicht verstehen. Am Ende ist ihre Vorstellung vom Herrn des Weinbergs so weit von der Wirklichkeit entfernt, dass sie sich sein persönliches Eingreifen gar nicht mehr vorstellen können. Für sie scheint er bereits tot zu sein, denn sie erhoffen sich ja durch die Beseitigung des Erben rechtmäßige Besitzer werden zu können. Gesagt, getan. Sie töten den Sohn des Menschen und werfen ihn auf das benachbarte Feld. Und hier stellt Jesus seinen Zuhörern die pädagogische Frage: Was tut nun der Herr des Weinbergs? Und die Angesprochenen geben die niederschmetternde Antwort selbst. So lässt es sich jedenfalls deuten. Kommen wird er und zugrunde richten wird er die Bauern und geben wird er den Weinberg anderen. Jesus antwortet darauf, wie er es so oft tut, mit Worten aus der Heiligen Schrift. Bei Markus ist es lediglich das Zitat aus Psalm 118, wo Gunni vor uns auch drauf schon hingewiesen hat vorhin. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Und hier liegt die Interpretation nahe, den Erben, den man auf das Feld hinausgeworfen hat, als den erwarteten Messias zu deuten, was die anwesenden Hohepriester und Schriftgelehrten ja auch getan haben. Und dementsprechend haben sie denn auch die Beseitigung von Jesus beschlossen, denn auch sie fürchteten, wie die Bauern des Weinbergs, den Verlust von Macht, von Einfluss, Reichtum und Besitz. In Lukas und in Matthäus werden noch zwei andere Schriftstellen zitiert, die in der Deutung deutlicher sind. Es sind Stellen aus dem Danielbuch und aus dem Jesaja-Buch. Können wir die zweite Folie da haben? In Jesaja wird angekündigt, dass Gott selbst für die beiden Königreiche Juda und Israel zum Stein des Anstoßes werden wird, unter dem viele stürzen, fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Und der Prophet Daniel prophezeit, dass in den Tagen des geteilten Königreiches ein Königreich aufgerichtet wird, das ewig nicht zerstört werden wird, und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selber aber wird es ewig bestehen. Ich lese mal das besagte Zitat nochmal vor, aus Matthäus 20, 42, 43. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen? Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies geworden, und es ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer anderen Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und das sind nur ganz kleine Wörter, die aus den Prophetenbüchern zitiert sind. Ich habe die farblich gekennzeichnet. Aber die Menschen, die den Text, für die der Text gesprochen wurde, den Jesus dieses Gleichnis erzählte, die wussten genau, was damit gesagt war. Und darum können wir auch davon ausgehen, dass dieser Text nur für Propheten, für richtige Kenner und religiöse Profis gesprochen wurde. Naja, und wenn das so ist, dann hat das ja alles mit uns gar nichts zu tun. Ne? Dann könnte ich jetzt sagen, Amen, Predigt zu Ende. Aber das ist nicht so, ne? Natürlich nicht. Ich habe nämlich noch was mitgebracht. Deshalb dieser schwere Rucksack hier. Und Guni hat mir ja schon gut was vorbereitet, weil ich habe nämlich auch etwas mitgebracht, nämlich meinen Stein. Ein ganz wichtiger Stein, mit dem habe ich schon ganz viele Geschichten erzählt im Kindergarten. Ein Stein. Und heute darf er mir auch dienen für den zweiten Teil meiner Predigt. Ich stelle ihn mal hier vorne hin. So steht er. Gott macht sich zum Stein des Anstoßes für die, welche sich so schön eingerichtet haben in ihrer weltlichen Anpassung. Bei Jesaja, im Jesaja-Text, weiß das Volk Israel, das sich von Gott abgewendet hat und die religiösen Bräuche der fremden Nationen angenommen hat. Zur Zeit Jesu übten die Schriftgelehrten und Hohepriester und die Ältesten Macht und Einfluss aus. Und sie hielten das glaubende Volk klein durch kleinkarierte Auslegung der heiligen Schriften, Gesetze und Gebote. Ich denke, dass wir jetzt mal schauen können, mit was denn Gott für uns als Christusgemeinde am Airport zu einem Stein des Anstoßes werden möchte. Zu einer Last vielleicht. Oder einfach zu etwas, das im Weg liegt, wenn wir unsere eigenen Erwartungen, Wünsche, Vorstellungen und Auffassungen durchsetzen möchten. Schauen wir doch mal auf diesen Weinberg Christusgemeinde am Airport, den Gott hier in Mainbressen angebaut hat. Was hat er nicht alles getan, um Früchte der Liebe, des Friedens, der Freude, der Lebensfreude und der Beziehungen zu seinen Menschen ernten zu können? Sicher wurde in den vergangenen 26 Jahren viel geerntet, sind bald 27, glaube ich, ne? Und sowohl Gott als auch die Gemeinde und deren Leiter haben viele Früchte gesehen und genossen. An viele Ereignisse haben wir uns im vergangenen Jahr bei den Jubiläumsfeiern erinnert. Und Birgit hat vor 2 Wochen von der großen Liebe gepredigt, die sie hier in dieser Gemeinde erfahren hat und die unter den Gemeindegliedern lebt. Diese Gemeinde ist wirklich ein Mehrwert des Lebens für ganz viele Menschen geworden. So wie es eben ein guter Weinberg sein sollte. Doch ich glaube, dass es bis in die jüngste Vergangenheit hinein auch hier Menschen gibt und gab, die mit dem, was sie aus- und angesprochen haben, Anstoß erregt haben. Die vielleicht durch ihre Glaubens- und Lebensäußerungen eine Last geworden sind und denen wir als Gemeinde die Früchte verwehrt haben, weil vielleicht doch anderes wichtiger war. Unsere persönlichen Einstellungen, unsere eigene religiöse Lehre, unsere Tradition, unser Wunsch, alles bewahren zu wollen, das Festhalten der Träume von dem, was mal gewesen ist. Vielleicht auch nur der Wunsch danach, möge es doch alles so bleiben, wie es mal war. Ich bin mir sicher, dass nicht alle Menschen diese Gemeinde in Frieden verlassen haben. Ich habe aber auch schon erlebt, wie hier Älteste, Gemeindeleitung und Gemeindemitglieder dafür Verantwortung übernommen und Buße getan haben. An diesem Wochenende ist unsere Gemeindeleitung in Klausur gegangen und sie beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, wie soll es mit dieser Gemeinde weitergehen? Beim letzten großen Hauskreisabend haben wir genau für diese Klausur gebetet und haben im Hören auf Gott Eindrücke aufgeschrieben. Diese Eindrücke sollen eine Grundlage für die Überlegungen unserer Leitenden sein. Vielleicht ist dabei auch der ein oder andere Stein des Anstoßes unter den aufgeschriebenen Eindrücken. Wir dürfen Hoffnung auf das Wirken Gottes haben und sicher werden wir nachher im Lobpreis auch noch für die Klausur und für unsere Leitung beten. Meine Idee aus dem Evangelium von heute: suchen wir mal nach dem Stein des Anstoßes. So ein Anstoß, der kann nämlich sehr schmerzhaft sein. Das weiß jeder, der mal unerwartet gegen so einen Stein gestoßen ist mit dem Fuß. So ein Anstoß kann aber auch etwas in Schwung bringen. Ja? Beim Fußball geht es erst nach dem Anstoß los. Und etwas kommt in Bewegung, wenn es angestoßen wird. Was ist der Stein des Anstoßes, der uns in Bewegung bringen möchte? Ich hätte euch jetzt gern jedem einen kleinen Stein gegeben, den ihr mal so festhaltet und euren eigenen Stein des Anstoßes mal sucht. Ich will euch von meinem Stein des Anstoßes erzählen, der mich getroffen und der mein Denken verändert hat. Jetzt bräuchte ich mal das erste Bild, Lori. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt. Ein Kreuz, ein Regenbogen. Und der Regenbogen steht für die schwul-lesbische Community und allem, was unter dem Begriff LGBTQ verstanden wird. Und ich habe ganz lange Aua, Aua geschrien, wenn hier Gleichstellung gefordert wird und von Hochzeiten von Homosexuellen und von lesbischen Paaren in evangelische Pfarrhäuser berichtet wurde. Und ich habe auch hier in der Gemeinde schon öfter ein tiefes Unverständnis gespürt bei Gesprächen und Äußerungen über diese Menschen. Und dann habe ich solche Menschen einmal gehört, habe ihnen zugehört und ich konnte aus den Fragen, Antworten und Berichten der Menschen erfahren, welche Not diese Menschen haben. Nicht nur, wenn sie in der Gesellschaft zu ihrer Lebensäußerung stehen, sondern insbesondere in den christlichen Gemeinden. Denn auch LGBTQ-Menschen werden von Jesus angesprochen und bekennen sich zu Jesus und suchen eine geistliche Heimat, einen Ort des Lobpreises und der Verkündigung der Gemeinschaft und des Angenommenseins. Wo, wenn nicht bei uns, sollten diese Menschen willkommen sein? Ich will mich nicht darüber äußern, ob die sexuelle Orientierung eines Menschen und deren Praktiken Sünde ist oder nicht, Homosexualität normal, krank oder einfach nur eine Lebensphase und Überzeugung ist. Seit diesem Podcast, den ich gehört habe mit diesen Menschen, bin ich der festen Überzeugung, dass Jesus jedem Menschen begegnen möchte, dass er alle Menschen ruft und auf deren Antwort wartet. Es ist die Antwort auf die Einladung von Jesus, die zählt und nichts anderes. Im 1. Korinther, im 12. Kapitel sagt Paulus, deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Unabhängig, was er tut, wer er ist. Selbst wenn die Lebensäußerung dieser Christen eine Sünde wäre, wer von uns ist denn ohne Sünde? Oder gibt es eine Rangordnung von Sünde und wer dürfte sie festlegen? Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das ist mein Stein des Anstoßes gewesen. Das könnte auch ein Stein des Anstoßes für diese Gemeinde sein. Vielleicht kann er uns in Bewegung bringen. Jesus redet in Bildern und wir machen das auch gern. Ich habe hier in der Gemeinde des Öfteren davon gehört, wie diese Gemeinde mit einem Krankenhaus verglichen wurde. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Ist mehrmals aufgetaucht, dieses Bild. Und mir stieß das immer echt bitter auf, denn ich kann einen positiven Aspekt in diesem Bild sehen, aber gehe ich denn nicht in ein Krankenhaus, um so schnell wie möglich davon wieder rauszukommen? Ja, und geheilt entlassen zu werden? Ich habe, wenn ich in der Gemeinde dieses Bild höre, immer den Verdacht, dass sich einige vielleicht gern in diesem Krankenhaus aufhalten, zu gern. Und wenn der Arzt, wenn Jesus kommt, dann ziehen sie schnell die Decke über den Kopf, um nicht geheilt zu werden und vielleicht doch noch länger hier bleiben zu können in diesem Haus. Auch dieser Gedanke könnte ein Stein des Anstoßes sein. Ich habe von der Christusgemeinde am Airport ein anderes Bild, das ich euch mitteilen möchte. Und im Ansatz habe ich euch am Beginn der Predigt auch davon erzählt. Jetzt hätte ich gerne mal das zweite Bild. Das Bild habe ich mal auf einer Fahrradtour. Ich fahre ja mal gerne Fahrrad und dann bete ich gerne dabei. Und da habe ich dieses Bild von der Christusgemeinde bekommen. Das hat mich mit einer tiefen Freude erfüllt. Ich sah einen großen Sandkasten mit vielen kleinen Kindern darin. Am Rand saß Jesus im Sand, spielte mit den Kindern. Und während er immer wieder auch ermutigende Blicke für die Eltern hatte, die in Gesprächen vertieft oder einfach nur schauend am Rand auf Bänken saßen. Ältere Kinder tobten auf den freien Flächen und ab und zu kam mal eins mit einem Aua zu Jesus und er tröstete es. Etwas weiter hinten hatten die Teenager Platz für sich entdeckt und sie versuchten probehalber immer mal wieder aus der Sichtweite von den Erwachsenen zu kommen und auch mal von Jesus sich abzuwenden. Der ließ sie aber nie aus den Augen. Und wenn sich die Blicke trafen, war sein Blick immer ermutigend und liebevoll. Für die Jugend gab es Hütten. Ja, die haben sie sich selber hergerichtet und die Erwachsenen, die nach Feierabend auf den Spielplatz kamen, nahmen dann gern auch mal bei den Jugendlichen Platz, erzählten mit ihnen, nahmen Anteil an ihren Aktivitäten. Egal, wer Kummer und Sorgen hatte, er konnte zu Jesus kommen und vielleicht gingen die beiden dann ein wenig abseits spazieren. Die Alten waren auch immer da, erfreuten sich am Spiel der Kleinen und Größeren und halfen, wo sie konnten. Jeder war willkommen und es gab genug Material, um Ideen umzusetzen, die ein Mehr an Freude, Lebensfreude, Gemeinschaft und Liebe versprachen. Am Ende der Geschichte, die Jesus uns heute im Evangelium erzählt hat, sterben die verantwortlichen Weinbauern nicht. Das Ende ist die Begegnung mit dem Stein des Anstoßes, der zum Eckstein geworden ist, mit Jesus. So ein Eckstein hat ja eine ganz bestimmte Eigenschaft, warum er Eckstein heißt. An einem Eckstein geht es um die Ecke. Es geht nicht geradeaus weiter. Stoße ich an den Eckstein, macht die Mauer einen Knick. Es geht in einer anderen Richtung weiter, eben um die Ecke. Und genau das bewirkt die Begegnung mit Jesus. Umdenken, Kreativität, Buße, Erlösung. Ich denke, wir sind nicht das Krankenhaus am Rande der Stadt, wie es mal in so einem schönen alten Film gab es mal. Da wurde das so schön harmonisch dargestellt. Wir sind ein Waldspielplatz. Ein Abenteuerspielplatz, ein kreativer Ort, der Treffpunkt, der Erholungsort, der Segensort. Wir sind das Plus. Wir sind der Mehrwert im Leben für Maimbressen und für jeden Menschen, der den Weg zu uns findet. Das ist mein Bild, das ist meine frohe Botschaft. Amen.